Als politischer Flüchtling nach Deutschland gekommen, aufgewachsen als Mensa-Mädje und nun seit vielen Jahren in München beheimatet. Sie ist politisch engagiert, sie kämpft für Frauenrechte und wird nicht müde, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Sei gespannt auf die Geschichte meiner heutigen Gesprächspartnerin Mariam Giacci. Nebenan, kennst du? Dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß! In diesem Podcast geht es ja darum, dir Geschichten zu erzählen und Menschen vorzustellen, die ich spannend finde und die mich inspirieren. Daher sage ich jetzt herzlich willkommen, liebe Mariam. Magst du dich einfach nochmal selbst vorstellen?
Ja, liebe Vera, herzlichen Dank für die Einladung und für diesen Podcast Sonntagabends. Richtig, ich bin eigentlich ein Mezzamietsche. Also ich bin ja wirklich Mainzerin, in Mainz aufgewachsen, Kindergarten, Grundschule, Gymnasium und auch noch bis zum Vordiplom. In sozialer Arbeit war ich in Mainz und ja, lebe jetzt mittlerweile seit etwas über 20 Jahren in München. Und es freut mich sehr, dass du in Mainz lebst.
Ja, verrückt, ne? Da ist so der Zufall da, die Welt ist ein Dorf, du kommst aus Mainz und lebst jetzt in Bayern, ich komme aus Bayern und lebe jetzt in Mainz. Wie kam es denn dazu, dass du in München gelandet bist und das wunderschöne Mainz verlassen hast?
Ja, das ist sehr einfach zu erklären. Es war die Liebe, die mich nach München gebracht hat. Ansonsten hatte ich als junge Frau nach dem Abi und dem Studium gar nicht vor, jemals Mainz zu verlassen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. als schönste Stadt Deutschlands. Aber wir spulen mal noch ein bisschen zurück. Du warst ja noch sehr klein, als deine Familie nach Deutschland kam. Magst du ein bisschen von dieser Zeit berichten? Du hast ja wahrscheinlich selbst eher viel erzählt bekommen, weil du noch recht klein warst. Wie war das? Wie hat sich das zugetragen, dass du überhaupt ein Mensa-Mädchen wurdest?
Genau. Ja, wir sind 1984 nach Deutschland gekommen aus dem Iran. Meine Eltern, meine beiden Brüder und ich. Ich war im Januar 84 drei Jahre alt und Hintergrund war, dass im Iran ist Krieg gewesen. Also ich bin auch 1981 im Krieg geboren zwischen Iran und Irak. Und nach der sogenannten Revolution im Iran 79-80 kam der damalige Islamist und Diktator Khomeini an die Macht im Iran. Und meine Eltern waren beide berufstätig, meine Mutter beispielsweise Lehrerin. Und sie waren ganz klar gegen dieses islamistische Regime. Mein Vater war da auch sehr aktiv dagegen. Und sie hatten ja unter anderem auch mehrere Fluchtversuche. Mhm. Und 84 ist es dann gelungen, dass die gesamte Familie nach Deutschland gekommen ist.
Wie hast du diese Zeit für dich wahrgenommen oder?
Ja, gut, ich war halt sehr klein, ne? Meine Erinnerungen, ich habe auch insgesamt sehr wenige Erinnerungen an meine gesamte Kindergartenzeit oder Grundschulzeit tatsächlich. An die Lebensjahre vorher im Iran habe ich gar keine Erinnerungen. Mhm. Ich weiß aber aus Erzählungen, dass wir im Gefängnis waren. Und da ist es vielleicht auch manchmal besser, wenn man keine Erinnerungen hat. Grundsätzlich reden da auch meine Eltern nicht so gerne beziehungsweise gar nicht über die Erfahrung. Das ist auch eher so ein solidarisches Schweigen in der Familie. Ich interpretiere das dahingehend, dass manche Dinge sind so schlimm, dass man lieber darüber schweigt.
Ja.
Und ja, trotzdem beschäftigt es mich natürlich. Ich selbst bin auch Traumatherapeutin und merke schon, dass jetzt bin ich 43 und frage mich halt schon immer mehr, was habe ich da erlebt und was hat meine Familie konkret erlebt und Ja, also kurz gesagt ist es ja auch so, dass wenn meine Eltern nicht geflüchtet wären und alles dort aufgegeben hätten, also insbesondere meine Mutter, die ja auch finanziell unabhängig war im Iran und durch die gesamte Flucht nicht nur die Familie verloren hat, sondern auch ihre Selbstständigkeit und Unabhängigkeit als Frau. Mein Vater musste ja auch, also beide waren sehr jung, als sie in Deutschland angekommen sind, mussten ja bei Null anfangen, also quasi, wenn nicht weiter unten. Und was will ich sagen? Es ist natürlich so, dass ich hier in Deutschland lebe, weil meine Eltern fliehen mussten. Und das ist etwas, was mir gerade in den letzten Jahren sehr bewusst geworden ist, dass ich ansonsten gar nicht hier wäre und wahrscheinlich, vielleicht wäre ich auch gar nicht mehr am Leben im Iran. Wer weiß das schon?
Ja, da habe ich irgendwie gleich Gänsehaut, wenn du das so erzählst, auch als du gerade erwähnt hast, dass du weißt, dass du schon mal im Gefängnis warst. Das ist ja total krass, wenn man das so erzählt und du wahrscheinlich damals gar nicht kapiert hast, warum oder wo du da jetzt bist und was das bedeutet. Also kennst du die Hintergrundgeschichte? Du hast ja gesagt, das ist ein solidarisches Schweigen, aber weißt du, wo und warum das passiert ist?
Ja, also meine Eltern konnten nicht legal aus dem Land raus und die sind halt geflüchtet und wurden festgenommen, so an der Grenze. Und da war meine Mutter auch schwanger mit meinem kleinen Bruder. Ich weiß nicht, ich war so eins oder eineinhalb, irgendwie sowas wahrscheinlich, ja. Genau. Und jetzt war es ja wahrscheinlich auch Glück, dass wir nicht getötet wurden. Und was aber schon ist, ich habe ja einen älteren Bruder, also ich bin in der Mitte, ich habe einen älteren Bruder, der ist gute 5 Jahre älter und einen jüngeren, der Kleine ist 2 Jahre jünger und mein älterer Bruder hat schon sehr konkrete Erinnerungen noch an den Iran und die Gehirnwäsche. Also es ist ja so, dass da Kinder wie hier zur SS-Zeit, die Hitlerjugend und so weiter, so läuft das halt dort auch ab, dass Kinder an Schulen morgens die israelische und amerikanische Flagge verbrennen müssen. Verflucht sei Amerika, verflucht sei Israel. Ich glaube halt schon, dass das diese und viele andere schlimme Erfahrungen mein großer Bruder gemacht hat, die ihn sehr sein Leben lang hier in Deutschland auch begleitet und geprägt haben. Und ja, also ich bin da vielleicht noch gut davon gekommen, dass ich nicht so Erfahrungen in Erinnerung habe, aber ich bin ja quasi Schwester und Tochter und konnte das schon hautnah auch miterleben, wie schwierig es für meine Eltern und meinen großen Bruder hier auch waren, mit diesen Erfahrungen umzugehen. Und für meine Eltern und meinen großen Bruder ist es ja auch ein klarer Heimatverlust gewesen. Ich war zu klein, um das Gefühl zu haben, ich habe meine Heimat verloren, ja. Und ich kann mich sehr gut schon an meine Kindergartenzeit in Idar-Oberstein erinnern und später in Mainz und habe da auch schöne Erinnerungen, wenn auch insgesamt sehr wenige. Aber also ich merke gerade jetzt beim Sprechen, weil ich eingangs gesagt habe, ich habe eigentlich gar keine Erinnerungen, aber so einzelne Bilder schon an diese Zeit in Idar-Oberstein. Aber es war schon immer, das Leben war schon immer davon geprägt, dass wir Flüchtlinge sind und mit Sicherheit auch viel Gewalterfahrung meine Eltern und mein Bruder machen muss.
Also nur, dass ich jetzt das Komplettbild zusammenbekomme. Also das mit dem Gefängnis war bei einem der ersteren Fluchtversuche.
Ja.
Ah ja, okay, weil sonst wäre
Ja,
meine
genau.
Folgefrage gewesen, genau wie es dann dazu kam, dass ihr es dann doch geschafft habt. Aber das war quasi, da seid ihr dann erstmal wieder zurück, musstet ihr
Genau.
zurück und okay. Wow.
Genau, meine Eltern, als sie illegal flüchten mussten, also es gab ja keinen legalen Weg, die wurden ja dann festgenommen und ja auch dann komplett enteignet und so weiter. Also das ist halt, denke ich, was wir hier uns nicht vorstellen können. Also der Iran ist ja nicht der einzige Staat auf dieser Welt, der eine schwer harte Diktatur ist und ein terroristischer Staat. Das ist halt so dieses, wie soll ich sagen, das Leben in Strukturen, was von reiner Willkür geprägt ist, ne? Also, es ist halt, es gibt keine Gesetzmäßigkeiten, dass Menschen geschützt sind, ja. Und da haben also wir stehen da stellvertretend, denke ich, für sehr, sehr viele Iranerinnen weltweit, die das erlebt haben. Wenn wir jetzt beim Iran bleiben, es gibt natürlich politische Geflüchtete aus vielen Ländern.
Ja, selbstverständlich. Wie ist das hier in Deutschland? Kennst du andere politische Flüchtlinge aus dem Iran, Frauen? Wie gibt es da eine, ich nenne es jetzt mal Community, auch wenn das wahrscheinlich irgendwie ein doofes Wort dafür ist, aber vielleicht ist es ja auch das richtige Wort, ich weiß es nicht.
Ja, also wir waren ja in Mainz, dann war es ja auch nicht so einfach für meine Eltern. Die mussten ja irgendwie erstmal schauen, wo sind sie gelandet, konnten kein Deutsch, drei kleine Kinder. Und wir hatten schon auch, also ich kann mich schon erinnern, dass es auch andere Iraner gab. Also so in den 80ern sind ja auch viele Iraner geflüchtet. Die haben auch alle gleich eine Aufenthaltserlaubnis bekommen, weil es auch einfach offensichtlich war, dass es sich um politisch Geflüchtete handelt. Und da habe ich schon, also das waren halt aber Bekannte von meinen Eltern, jetzt nicht von mir, aber viele Familien hatten ja auch Kinder. Also in Mainz dann später gab es auch eine Familie mit mehreren Kindern, die wir häufiger getroffen hatten, die an die kann ich mich sehr, sehr gut erinnern, weil die mich eigentlich auch meine gesamte Kindheit begleitet haben. Aber es ist halt schon auch so, dass also wir hatten schon auch sehr viel schlechte Erfahrungen mit Iranerinnen im Ausland, weil es ja auch letztendlich, es gibt jetzt nicht die eine iranische Exil-Community, sondern auch da sind sehr unterschiedliche politische Strömungen. Es sind natürlich auch hier im Ausland, da wurde ja auch, ich sag mal, bundesweit, die SZ hat da ja auch viel berichtet, also schon auch Geheimdienste, Agenten des Mullah-Regimes, die hier ganz klar in Deutschland agieren. Und wir hatten da schon auch eine schwere Kindheit, also unter anderem auch mit Mordanrufen, Morddrohungen am Telefon. Und das ist halt, also natürlich kenne ich Iraner, aber ich selbst jetzt als erwachsene Frau habe jetzt hier in München, also ich gehöre nicht zu einer iranischen Community. Ich habe jetzt schon seit 2022, wo ja, das haben wir eigentlich weltweit alle mitbekommen, die junge Kurdin Jina Mahsa Amini, die getötet wurde und diese feministische Protestbewegung, auch Revolution genannt im Iran, da habe ich auch angefangen, mich für das, ja, für mein Geburtsland zu engagieren, auch auf die Straße zu gehen. Und ich habe schon eine Handvoll Iranerinnen in München kennengelernt, wo auch ein gutes, freundschaftliches, lockeres Verhältnis ist. Aber ich selbst gehöre zu keiner Community. Ich glaube auch meine Familie definitiv nicht, nein. Also da ist auch zu viel Skepsis. Und wo gehört jetzt die Person hin? Weil man kommt ja eben aus einem Regime, ich sag mal, das war so ein bisschen wie in der DDR. Vielleicht verstehen das die Leute besser, wenn man sagt, kann man dem Nachbarn jetzt trauen oder es ist ein Spitzel, ne? So im übertragenen Sinne.
Okay.
Genau. Also als ich Dezember 2022 hatte ich bei einem bundesweiten Women's March mitgemacht. Also ich habe dann die Koordination und Führung in München übernommen. Das wurde ja auch von der Stadtpolitik und unterschiedlichen Verbänden in München unterstützt. Und das war auch das erste Mal, dass ich so aktiv für Frauen im Iran was gemacht habe und hatte aber auch unmittelbar sehr viele Beleidigungen und massive Drohungen erfahren, die bis hin zu meiner Arbeitsstelle, wo ich ehrenamtlich engagiert bin. Instagram, Social Media ist ja auch bekannt für digitale Gewalt.
Ja.
Und das war schon auch übel. Also das war so übel, dass ich dann eben ja auch der Süddeutschen Zeitung Innenpolitik ein Interview gegeben habe. Ja, eine von den Exil-Iranerinnen in Deutschland, die aktiv ist. Genau.
Lebst du in Angst?
Nein, also nicht. Also das war schon, als ich diese Erfahrung gemacht habe, ging es mir schlecht. Also das hat mich auch komplett umgehauen. Jetzt ist es ja auch so, dass ich in der Münchner Stadtgesellschaft etabliert bin mit meinem Job und meinem Engagement, was völlig unabhängig ist vom Iran. Also das war es schon auch immer, dass ich engagiert bin. Und das hat mich auch ein Stück weit aufgefangen und abgefangen, weil jetzt das nicht mein Lebensmittelpunkt ist, dieses Engagement. Aber es hat mich schon sehr, sehr beunruhigt und schockiert. Also ich hatte schon, also ich bin derzeit, ja, es hat mir erstmal schon den Boden unter den Füßen weggerissen. Hat auch das ein Stück weit bestätigt, was ich aus meiner Kindheit kenne, weil meine Mutter immer gesagt hat, Mariam, pass auf. Mariam, pass auf, das sind ja die Worte, mit denen ich aufgewachsen bin. Ja. Mhm. Und ich hatte jetzt nicht so unbedingt Angst, dass man mir was antut, aber ich habe mir in der Zeit Sorgen um meine Eltern gemacht in Hamburg. Viel mehr um die als um mich, ja.
Ja, also dass das einfach über dich dahin Kreise zieht, das meinst du, oder?
Ja, dass
Ja.
die vielleicht was wieder Drohungen und erfahren und was erleben.
Und was das
Ja.
wieder mit denen auch macht, ne? Ja. Wow. Okay. Jetzt müssen wir vielleicht erstmal für unsere ZuhörerInnen klären, was du alles machst, weil du vorhin ja schon gesagt hast, du bist etabliert in München durch deine Arbeit und dein Engagement. Vielleicht magst du das erstmal so berichten. Was ist dein Beruf und was ist deine Berufung? Nein, deine. Oder wo, ja. Genau.
Berufung. Ja, also Berufung ist ein interessantes Thema, aber das sollten wir heute ausklammern, das weiß ich nicht. Nee, ich habe ja, also bin ja damals wegen der Liebe hierher, ne, und habe aber mein Studium abgeschlossen als Sozialpädagogin. Und es ist tatsächlich in München auch so, also ich kann mich schon daran erinnern, in anderen Bundesländern oder Kommunen wäre das vielleicht gar nicht so einfach gewesen, als Sozialpädagogin schnell einen Job zu finden. Und ich hatte, also man merkt halt in München schon, auch wenn München wie andere Kommunen sagt, die Stadt hat nicht so viel Geld, hat sie immer noch viel mehr Geld als andere Kommunen. Und hier in München gibt es viele, so Gott sei Dank, sehr viele unterschiedlichste Vereine und Verbände im sozialen Bereich. Ich sage jetzt mal sozialer Bereich. Und ich habe dann auch schon im Studium immer gearbeitet, also viele Jahre, ich glaube mindestens 5 oder 6 Jahre. Je älter man wird, weiß man ja irgendwann nicht mehr, wie lange man wo war, aber lange Zeit in der Arbeit mit Drogenabhängigen, mit konsumierenden Jugendlichen im stationären Bereich. Es waren halt vor allem ja 13- bis 18-Jährige und mein Fokus waren halt eher die Mädchen. Und da war ich ganz klassisch als Sozialpädagogin, sowohl mein Start auch im stationären Bereich und habe mit Jugendlichen gearbeitet, die gekifft haben. Genau, war ein harter Job, muss ich auch sagen. Und das war aber schon im Studium. Und dadurch, dass ich im Studium schon arbeiten musste, habe ich schon jetzt mit 43 Jahren auch 20 Jahre Berufserfahrung,
Ja,
ne?
klar.
Und dann, klar, Studium abgeschlossen und dann ging es auch, weiß ich, glaube, ich hatte da noch gearbeitet und habe dann noch in einer Mädchenwohngruppe gearbeitet mit geflüchteten, unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingsmädchen viele Jahre. Und habe dann eine Zeit lang auch mit Jungs gearbeitet, mit jungen Männern, die Straftaten begangen haben. Und das Gericht hatte die dann quasi verurteilt, einen sozialen Trainingskurs durchzuführen. Und der ging immerhin 3 Monate, einmal die Woche einen Termin. Dann gab es ein Wochenende und dann sind wir auch weggefahren. Das war zu zweit. Und die Arbeit habe ich, also das war für mich, ich kann mich da noch total gut dran erinnern. Ich meine, ich war halt so ein junges Ding, ne, Mitte 20, ja. Und die waren schon, also es war schon, also im Nachhinein denke ich, war ich zu jung, weil die Jungs waren ja irgendwie teilweise 19 oder sowas oder 18, also gar nicht so viel jünger als ich. Aber das war schon sehr, sehr interessante Berufserfahrung, wenn auch nur ein Jahr. Weil diese jungen Männer, mit denen ich dann in diesem sozialen Trainingskurs war, und ich habe da auch, ich war ja Anfängerin, ich habe da auch viel gelernt. Diese jungen Männer haben durch die Reihe extrem viel Gewalt erfahren. Schlimme Gewalt, ja. Und also die Arbeit zum Beispiel ist mir in sehr, sehr guter Erinnerung, auch wenn ich nur kurz dort war. Und dann habe ich viele Jahre, also bestimmt 6 Jahre oder 7, weiß nicht mehr, in der ambulanten Krisenhilfe gearbeitet. Weiß gar nicht, ob es sowas in anderen Kommunen und Bundesländern gibt. Also hier in München gibt es, ist 2006 oder 2008 war das, also irgendwie so um den Dreh, ist die ambulante Krisenhilfe entwickelt worden damals. Und zwar Hintergrund war, dass es, wenn Kinder in irgendeiner Form von Gewalt betroffen sind oder man ja auch sagt, das Kindeswohl ist gefährdet, das wird ja dann, ich sag mal, die Erzieherin stellt das fest oder oft über die Schule, vereinzelt auch über Kinderärzte, dann gibt es eine Meldung ans Jugendamt oder hier sind die Sozialbürgerhäuser. Ich glaube, in Mainz war das ASD oder so ähnlich. Und jetzt kann man ja auch einfach ein Kind nicht aus der Familie rausnehmen. Ne? Die elterlichen Rechte, aber auch Pflichten, aber auch die Rechte sind sehr, sehr geschützt in Deutschland. Will jetzt auch gar nicht drauf einsteigen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber es ist jetzt auch so, du kannst jetzt nicht sagen, du schlägst dein Kind zusammen und wir nehmen das Kind raus. Ne? So läuft das nicht. Und es ist ja auch nicht immer die richtige Maßnahme. Aber die ambulante Krisenhilfe, das war die Arbeit, die mich am meisten in meiner gesamten Berufslaufbahn geprägt hat. Unser Job war, eine Einschätzung abzugeben. Für das Jugendamt ist das Kindeswohl so weit gefährdet, dass eine Inobhutnahme notwendig ist. Also man kann ja nur eine Empfehlung abgeben. Ne? Oder konnten wir in unserer Maßnahme doch Ressourcen erkennen und gegebenenfalls auch kleine Ressourcen mit den Eltern aufbauen, dass man sagt, Mensch, die arbeiten auch an ihrem Verhalten. Das war so eine intensive ambulante Maßnahme, sage ich mal. Also wir waren da insgesamt 10 Stunden in der Woche in der Familie, also so 2 Termine zwischendrin, Telefonate und so weiter. Und immer zu zweit in der Co-Arbeit. Und Voraussetzung war nicht nur das SOZPET-Studium, sondern auch, dass man mindestens systemische Beraterin ist. Also systemische Beratung ist so eine Form von Beratung und Therapie und Coaching.
Mhm.
Genau. Und da hatte ich dann auch meine Ausbildung, meinen Abschluss als systemische Beraterin gemacht, also auch zertifiziert und dann zur Supervisorin, was auch nochmal 2 Jahre war. Genau. Und dann ging es dann, soll ich jetzt alle beruflichen Stationen?
ich find's mega spannend.
Oh, okay. Genau, aber diese Arbeit mit den, also mein Fokus war immer mehr die Kinder, vielleicht weil ich auch noch selbst so jung war und die Kollegin, so der andere Part, hatte in der Regel die Eltern. Wir haben später auch mal gewechselt und die Arbeit in der ambulanten Krisenhilfe, ich meine, wir waren auch da echt ein super Team. Ich meine, klar, in jedem Team gibt es Unterschiede und Rangeleien, aber es war schon auch, die Arbeit selbst war so intensiv, dass wir uns dann auch als Team so intensiv miteinander beschäftigt haben. Und es war schon aber auch bitter. Also ich muss sagen, ich bin dann nach 5 oder 6 Jahren, die ich das gemacht habe, auch konnte ich nicht mehr. Es war, weil es ja immer um Gewalt ging.
Mhm.
Es war, also in der Regel, jetzt nicht immer, aber in der Regel lag Gewalt innerhalb der Familie vor.
Ja.
Für mich, ich kann mich schon an viele einzelne Situationen erinnern, wo ich halt mit einem Kind auf dem Spielplatz war und man ja schon gesehen hat, dass da der Kratzer am Auge jetzt nicht Zufall war und oder dann die Erzieherin anruft und sagt, ah, wir haben gehört, dass sie in der Familie sind. Wir haben dieses und jenes bei dem kleinen Mädchen festgestellt.
Ja, okay.
Oder auch ein Fall, wo der Vater die Mutter mit Kopfschuss umgelegt hat. Und,
what? Okay.
Ja, ja. Also da muss ich sagen, ich bin eigentlich im Nachhinein überrascht, dass ich das so lange geschafft habe.
Mhm.
Habe aber auch dann gemerkt, ich pack das nicht mehr. Also mein Respekt vor allen Pädagogen und Psychologen, die so viele Jahre mit doch so anspruchsvollen Schicksalen arbeiten können.
Ja,
ja, und ich glaube, dann hatte ich dann davor, ich weiß gar nicht mehr, wann ich diese traumatherapeutische Ausbildung gemacht habe, aber es ist alles jetzt über 10 Jahre auch her, ne? Also wie ging es dann weiter? Also ich war also lange in diesem klassischen Feld der Kinder- und Jugendhilfe und bin dann, ich glaube, ich wollte irgendwie so was anderes machen. Ich war sogar mal auf Teilzeit, ja.
Auch mal eine Idee, ne?
Ich glaube, in der Beziehung muss man sagen, ja, München ist eine teure Stadt. Ich muss dazu sagen, übrigens, ich bin ja wegen einem Mann hier in München gelandet und nach der Trennung war ich auch lange wohnungslos.
Ach.
Weil, ja, ich habe dann, also ne, so im Studium dann Kommilitonen mal hier und da geschlafen, aber ich habe hier lange Zeit, ich habe verdrängt, wie lange, aber es war echt lang, keine Wohnung gefunden, weil der Immobilienmarkt in München ist echt bitter. Und dann noch Ausländerin, junge Frau, Studentin, wie viel Geld habe ich denn verdient? Ne?
Mhm.
Es hat dann irgendwann geklappt, aber das ist schon bitter. Mhm. Also das ist nicht so, auch heute nicht einfach, aber das war schon schwierig für mich, hier in München überhaupt Fuß zu fassen nach der Trennung.
Ja.
Ja, und dann glaube ich, nach der Arbeit in der ambulanten Krisenhilfe hatte ich schon so das Gefühl, ich will jetzt was anderes machen. Und dann hatte ich in der Zeitung gesehen, es eröffnet eine Fachstelle gegen Zwangsverheiratung oder Zwangsheirat. Und da habe ich dann angefangen, also habe den Job auch bekommen und war aber, da hatte ich dann schon auch so die ersten Einblicke in Kulturen oder in eine Kultur. Das war, also es ging auch um das Thema Ehrenmorde. Ja, wenn Mädchen auch in, muss ja, wo sage ich das? Also wenn Mädchen oder auch Jungs, aber vor allem Mädchen in Familien aufwachsen mit Strukturen, die von ganz anderen Kulturen und Regeln geprägt sind. Also wo halt auch gegebenenfalls, also Mädchen, die sehr früh verheiratet werden, ne? Nicht nach deutschem Recht, aber nach dem Recht des Ursprungslandes. Und das war schon heftig. Also ich weiß noch, ich hatte da junge Frau, ich weiß nicht mehr, ob die 13, 14 oder 15 war, auf jeden Fall jung. Die lebte auch in schwierigen Familienverhältnissen. Und da kam auch die Schule an, ist an uns herangetreten. Und ja, also tatsächlich kam in eine anonyme Schutzeinrichtung irgendwo in Deutschland. Und ja, das war so. Genau, und das habe ich aber, da hatte ich dann ein Angebot bekommen von einem großen Wohlfahrtsverband als Projektleitung für ein Jungsprojekt, Gewalt im Namen der Ehre. Und das war cool, also hat mir Spaß gemacht, war wieder was anderes, aber es drehte sich alles am Ende doch im Rückblick immer um das Thema Gewalt,
Ja, voll.
Kontext, Familie, Kinder, Jugendliche, aber auch Frauen oder aber auch Männer. Also es, aber es waren eher Kinder und Frauen im Fokus. Und dann bei dem Wohlfahrtsverband hatte ich dann auch nach kurzer Zeit die Möglichkeit, als Fachreferentin für Jugendhilfe zu arbeiten. Und habe dann, da bin ich in die strategische Arbeit reingekommen, wie baut man neue Unterkünfte für Jugendliche, Verhandlungen, wie viel Geld kriegt man. Und hatte dann noch parallel so eine Projektleitung, Modellprojekt, interkulturelle Öffnung der Pflege. Also irgendwie eigentlich auch krass so, ne? So ein bisschen Mädchen für alles. Und ja, das war dann 2013, 14. Und das sind ja die vielen Geflüchteten aus Syrien mussten ja nach Deutschland kommen, können wir uns ja
Ja,
alle dran
stimmt.
erinnern.
Ja,
Genau, also jetzt vor 10 Jahren quasi. Und in München oder Bayern, also ganz Deutschland, aber auch München vor allem, war es dann so damals, dass also man wusste halt nicht, wohin mit diesen vielen Geflüchteten, ne? Und es war ja damals, das kann ich mich sehr gut erinnern, vor allem Familien mit Kindern, ne? Das weiß ich noch sehr, sehr genau aus Syrien. Und dann weiß ich noch, wie die Sozialreferentin der Stadt München ist dann an meinen damaligen Chef herangetreten, so, ihr müsst was machen, ne? Und dann kamen halt Busse mit Geflüchteten. Das waren 300 Leute, ich weiß es nicht mehr, also über 200, ich glaube aber 300. Es waren bestimmt 50 bis 80 Kinder unter 10 Jahren dabei. Ja, die wurden dann halt spät abends in einem Bürogebäude, was leer stand, hingefahren. Und ja, es war so wirklich damals, klar, die Regierung von Oberbayern, man muss halt gucken, wohin, ne? Du kannst jetzt nicht schnell für alle eine Wohnung bauen. Also, es ist sowieso in München ein Riesenthema. Und an sich ist die Idee ja nicht schlecht, zu schauen, wo gibt es leerstehende Gebäude, die man nutzen kann, ne? Aber es war schon krass, ne? Es waren ja letztendlich, gab es da nicht genug Duschen oder gar keine, ich weiß gar nicht mehr, die wurden nachgerüstet, Toiletten. Und so kam es und dann hatte ich so das Thema übernommen bei dem Wohlfahrtsverband. Die hatten das vorher gar nicht. Dann hatte ich so ein Modellprojekt entwickelt, so interdisziplinär mit Ärzten und so, wie sollte man die betreuen in großen Unterkünften. Und da bin ich 20, ich glaube, das war 2014 oder war es 15, also sagen wir mal vor 10 Jahren bei der Stadt München gelandet. Und ich bin seitdem arbeite ich bei der Stadt München. Ich bin im öffentlichen Dienst, aber nicht verbeamtet. Das will ich nicht. So, da bin ich immer noch und war, jetzt mache ich es auch kurz, ich kann mich selbst nicht mehr hören. ja, und bin dann, war ich dann 3 Jahre, glaube ich, in einem Stab Flüchtlinge, so einer Taskforce, wo wir, das war richtig cool, also sehr anstrengend, aber auch cool, weil das war, die Taskforce bestand aus unterschiedlichen Arbeitsdisziplinen und es ging immer darum,
ja.
wie und wo können wir schnell menschengerechte Unterkünfte für die Flüchtlinge bauen, entwickeln.
Ja.
Und Finanzierung und dann natürlich auch Betreuungsmodelle. Es war schon, also das war für mich total spannend, anstrengend. Ich habe viel gelernt, aber zu dem Zeitpunkt war ich dann aus der klassischen Sozialpädagogik auch raus. Ich hatte den Job angeboten bekommen, war natürlich auch eine Riesenchance für mich, ne? Und war aber auch da, ich meine, jeder, der in dem Bereich arbeitet, weiß, das ist einfach, geht auch an die Substanz. Mhm. Manche können damit besser als andere nicht, ja, also und dann war ich da auch irgendwann, dachte ich, na komm, ich pack das auch nimmer irgendwie. Das war auch anspruchsvoll, anstrengend, hat aber auch Spaß gemacht. Und dann habe ich die Planung, also in München gibt's alten Servicezentren, das ist wie Jugendzentren, nur für Senioren. Bin ich da in die Planung rein und alles bei der Stadt München und jetzt seit zwischendrin habe ich mal ein Münchner Kinderheim, also hier gibt es auch ein Kinderheim und ein Waisenhaus.
Mhm.
Das ist nochmal ein Modell, ja, also nicht mein Fall, aber ich habe das mal probiert, ein Jahr als Gruppenleitung, habe ich aber gemerkt, nee, ist nicht dein Ding, ist auch okay. Und seit 5 Jahren arbeite ich im Stadtjugendamt, also das ist auch das größte Jugendamt Deutschlands, das Münchner Jugendamt, und plane Zentren für Familien in Stadtteilen, die besonders von Armut betroffen sind. Genau, bin so im planerischen Bereich und steuere quasi Träger, bei denen ich selbst früher gearbeitet habe, ne, das Operative.
Ja.
Aber gut, die sind in der Regel ja auch total fit, ne. So, dadurch, dass ich selbst von dieser anderen Seite der freien Träger- und Wohlfahrtsverbände komme, habe ich auch einen anderen Blick als fachliche Steuerung, ja.
Mhm.
Und ja, die letzten Jahre waren wir ja auch von Katastrophenfällen betroffen. Also einmal Corona, da war ich dann auch gutes Dreivierteljahr im Corona-Sonderstab der Stadt München. Da hatte ich dann unter anderem die Pressearbeit mitgemacht. München.de Corona, weil hier, ich weiß nicht, wie es in Mainz war, aber hier in Bayern gab es ständig Verordnungen.
Ja, hier ähnlich, aber ist ja.
Ja, und also hier gab es halt dann ständig, ne, heute 5 Menschen mit 2 Meter Abstand in einem Raum, morgen keiner mehr im Raum. Und ich mache jetzt ein bisschen Witze drüber. Aber mein Job war unter anderem das, was eine Verordnung, was drinsteht, mit einer Kollegin zusammen zu übersetzen für die Webseite der Stadt München. München.de Corona war natürlich Teamwork, ne? Und was darf der Mensch jetzt? Und das war eine coole Arbeit. Die hat mir sehr viel Spaß gemacht, ein Gesundheitsreferat. Und das ist halt bei der Stadt München, wenn der Katastrophenfall ausbricht, dann ist es eben auch so, dass man dann auch in der Zeit durchaus auch woanders arbeitet, also nicht an seinem originären, an seiner originären Stelle. Und dann, als der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine war, war ich auch im Ukraine-Krisenstab. Genau.
Okay. Wow.
Genau. Das war schon, also da war das ja auch in München echt. Auch ja, speziell, ne? Also es kam ja, die Ukrainerin kam ja auch dann aus allen Richtungen an, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, ne? Im Auto, mit Bus, mit Zug und waren dann am Hauptbahnhof. Und das waren ja vor allem Frauen und Kinder und Ältere, viele Kranke auch. Und dieser Stabsansatz hat mich, da habe ich, weiß, wann war das? 2022, da habe ich schon gemerkt, dass also ich habe immer dieses, es ist schon Glück, auch in so einem Krisenstab zu arbeiten, weil es interdisziplinär ist. Man hat Juristen, Leute von der Branddirektion und also Ärzte, das ist schon cool, ne? Aber ich habe schon gemerkt, dass dieser Einsatz, dass ich wirklich sehr lange insgesamt jetzt gebraucht habe, um mich zu regenerieren. Also weil es doch, ich habe doch durch insgesamt in meiner Berufslaufbahn immer viel Krisenarbeit gemacht.
Ja, total. Also ich bin absolut überwältigt, was du hier alles erzählst, was du alles schon gemacht hast, erlebt hast. Und letztendlich ist ja auch immer wieder Fäden zu deiner eigenen Geschichte spannend. Das, also zumindest ergibt es für mich ein total rundes Bild, was da zusammenfließt. Ich finde es gerade irre. Also ich würde mich jetzt gerne mal so general bedanken bei dir, weil Leute, ja, weil Leute wie du, die braucht es ja. Also ich meine, ich bin da weit entfernt von, ich habe halt gespendet viel, ja, und sowas, so kleine Dinge getan, aber das ist so spannend, mal mit jemandem zu sprechen, der ja da wirklich, ich sag mal, in jetzt ja so unterschiedlichsten Krisensachen, die du berichtet hast, an vorderster Front zu kämpfen, zu sein, zu unterstützen. Wahnsinn, Wahnsinn. Also.
Ja, danke. Also ich bin ja eine von vielen, ne? Mhm. Und ich glaube auch, also ich weiß noch, ich habe damals, ich hatte ja Abi gemacht am Theresianum in Mainz. Mhm. Ich hätte ja auch an die Uni gehen können. Und irgendwie dachte ich, also es war so soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession, ne?
Mhm.
Sich ganz konkret einzusetzen.
Mhm.
Und das ist natürlich sehr bedauerlich, dass dieser Job wie andere Stellen im sozialen Bereich so schlecht bezahlt sind. Also ich habe jetzt das Glück, dass ich bei der Landeshauptstadt München angestellt bin und für eine Sozialpädagogin gut verdiene. Klar, es geht immer besser, aber ich weiß auch, dass ich bundesweit wahrscheinlich in keiner anderen Kommune so einen Job wie jetzt haben werde. Planung und Steuerung von Familienzentren, das ist auch, ich kann das von Homeoffice aus machen, ne? Also meine Eltern leben in Hamburg, ja, also und kann das halt auch ein bisschen versuchen zu verbinden, dass ich dort bin und arbeite. Genau. Aber ich glaube auch so ein Stück weit, was ich jetzt, man lernt sich ja in der Regel selbst besser kennen, je älter man wird. Nicht alle, aber ich würde mal sagen, ich schon. Ich versuche es. Ich merke halt schon, ich habe mich halt immer auch, ich bin aber auch ein Stück weit immer von meiner eigenen Identität weggelaufen und die Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte.
Findest du, dass, also so fühlt es sich für dich an, weil anhören tut sich's nicht so, sondern im Gegenteil. Ich denke mir, du hast ja in so vielen Jobs gearbeitet, die irgendwie ja doch irgendwas auch mit dir zu tun haben oder hatten. Also für mich ergibt es das totale Bild, aber du empfindest es ganz anders, ne?
Ja, es ist, also es macht Sinn. Es macht irgendwie Sinn. Aber ich meine so mit dem sich auseinandersetzen im Sinne von, was sind denn jetzt deine eigenen oder meine eigenen Erfahrungen? Und da merke ich halt schon, dass mich das September 2022, als es dann auch durch die Medien ging, dass das kurdische Mädchen Mahsa Amini getötet wurde und dann ja irgendwie gefühlt weltweit, also ich weiß gar nicht, wie es in Mainz gab, es bestimmt auch Demos.
Ja.
Die Woman Life Freedom, ne, und das hat mich dann so emotional mitgenommen. Also klar bin ich auch vorher auf andere Demos, ne, aber nicht im Kontext Iran. Und das hat mich so mitgenommen, dass ich dann erstmal gleich eine eigene Demo organisiert habe. Und ich habe jetzt auch schon auch mehr so das Ding, dass ich auch seitdem, also dass ich auch mal sage, ja, ich bin ein Flüchtlingskind. Also als wir in Deutschland angekommen sind, waren wir in einer Asylunterkunft. Ne? Und das war nicht immer Refugees Welcome. Also München hat ja den Slogan Refugees Welcome. München hat Geld, ja. Aber gute Betreuungsstandards zu haben. Aber ja, das habe ich, glaube ich, so gar nicht empfunden, als Flüchtling zu sein und auch nicht kommuniziert. Also so als Mainzerin war das ja auch so, ich war ja auch auf einer Schule, wir hatten uns ja viel mit dem, wir waren viel in Polen, also Auschwitz auch, oder aber auch so ohne Auschwitz in Polen, in Frankreich, es gab viel Schüleraustausch. Ich bin schon da auch mit einer privilegierten Bildung aufgewachsen, viel auch mit dem Thema des Zweiten Weltkriegs. Und ich habe mich im Nachhinein, das ist mir jetzt, das habe ich heute einer Freundin erzählt, dass ich so, ich habe mich als Europäerin gesehen. Ich finde ja so, Mainz ist so in dem Herzen Europas.
Der genau. Nabel der Welt.
Nein, im Herzen Europas, das ist viel besser. Also so die ganze Region da, ja, so. Und ich hatte noch, also ich habe mich als Europäerin gefühlt. Ich hatte auch eine Freundin oder ja, mindestens eine Freundin aus Polen. Und ich selbst habe ja auch mal ein paar Wochen irgendwie in Polen gelebt als Schülerin. Oder vielleicht waren es 2 oder 3 Wochen, ich weiß gar nicht mehr. Und ja, es war so ein europäisches Bewusstsein, in dem ich aufgewachsen bin, auch die Nähe zu Frankreich. Das war dann auch alles weg in Bayern, ne?
Ja, gut. Österreich und Schweiz dann.
Ja.
Als Nachbarländer. Ja. Wow. wie viel Mainzer Seele oder wie viel bayerische Seele oder wie viel iranische Seele schlägt denn da so in dir oder Herz, nicht Seele? Was würdest du sagen, wo fühlst du dich denn jetzt am meisten? Hast du ein Heimatgefühl für einen Ort?
Ja, also ich merke jetzt, also meine Eltern sind ja dann aus Mainz auch weggezogen nach Hamburg, denen geht's da auch sehr gut. Und mein jüngerer Bruder wohnt da in der Nähe von Frankfurt.
Mhm.
Und also der hat die Region, sage ich mal, nicht verlassen. Und der ältere Bruder lebt auch in Hamburg. Und es war schon auch natürlich hart, weil ich mein Elternhaus auch verloren habe in Mainz, als meine Eltern nach Hamburg sind.
Mhm.
Also erstmal der Typ, mit dem ich nach München gekommen bin, und dann ziehen die Eltern auch noch aus Mainz weg.
Mhm.
Das war schon bitter für mich. Also ich weiß noch, wie ich dann auch gedacht habe im Studium, nach dem Studium gehe ich zurück. Und dann war das tatsächlich aber auch so, dass ich halt schnell einen Job hatte, ne? Und dann irgendwie hat man dann den Freundeskreis und so weiter. Aber für mich war der, also so, dass ich habe schon lange gebraucht, um hier in München anzukommen. Es geht aber vielen so, die aus anderen Städten nach München kommen.
Mhm.
Und habe das schon meins auch wirklich so Heimweh. Ja.
Mhm. Mhm.
Und so jetzt merke ich halt schon, dass ich nach vielen Jahren auch wieder heim, also mir fehlt da rein. Ja, und ich habe schon eine gewisse Sehnsucht und ich traue mich auch gar nicht irgendwie nach Mainz zu fahren, weil ich dann denke, oh Gott, dann fange ich da an zu weinen und so. Ich habe heute irgendwas im Bild gesehen, da stand Hechtsheim.
Ja.
So Gott,
voll
so. Ja, so ein bisschen übertrieben auch, aber es ist halt doch...
Mm.
Es war halt, klar, ich habe da bis zur Abi-Zeit, bis zum Vordiplom. Und
ja, sehr, sehr total, prägende Jahre.
Ja,
einfach,
total.
Ne?
Mhm. Und ich habe auch überhaupt gar keinen Kontakt mehr. Das hatte sich irgendwie auch zerlaufen. Ich habe mich aber auch von mir aus nicht drum bemüht. Ne? Also wie es halt im Leben dann ist, man ist in einer Beziehung, alles komplett neu, komplett überfordert. Die Mariam hier in Bayern, so. Ich weiß noch, ich hatte irgendeinen aus meinem Abi-Jahrgang getroffen. Irgendwo, ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext, er sagte dann auch, was machst du in München? Also ich fühle mich schon als Mainzerin. Ja, ich glaube, das ist schon auch, weil ich da aufgewachsen bin. Mein Heimatgefühl ist aber nicht nur diesem Ort, sondern der ganzen Region.
Mhm.
Also auch wenn ich hier Leute in München aus dem Rheinland kennenlerne oder aus Köln. Meine eine meiner engsten Freundinnen in München ist Kölnerin, ne?
Mhm.
Man versteht sich dann auch gleich anders, finde ich, ja. Und dann auch eine andere, mit der ich gut befreundet bin, die ist aus Celle. Naja, gut, Celle ist jetzt nochmal ein anderes Eck, aber egal, man versteht. Also es ist schon eine andere Kultur, die mir auch fehlt. Also jetzt langsam fehlt es mir. Mit Hamburg habe ich nichts am Hut, da wohnen meine Eltern, ist aber auch nett, ne? Und München ist schon auch mein Zuhause, aber ich glaube, sterben will ich nicht hier.
Okay.
So, ja, mal gucken. Mhm. Also ich bin in München wirklich durch die Jobs, um bei der Stadt München zu arbeiten und Ehrenämter und so, wirklich etabliert, auch wirklich der Freundeskreis hier, das ganze aktive Leben. Aber ich fühle mich hier auch zu Hause. Das ist auch mein Zuhause, aber also ich habe jetzt schon so komische Fantasien. Ich gehe jetzt auf Teilzeit, ey. So richtig auf Teilzeit. Donnerstags 14 Uhr Feierabend bis montags um 11. Ich habe natürlich einen riesen Gehaltsverlust dadurch, aber geht schon, ja. Kann man mal machen. Und jetzt bin ich so schon am Checken an Kommunen, aber nicht meins. Ne? Das ist so, da traue ich mich noch nicht hin. Aber ich bin jetzt schon am Checken an NRW-Kommunen, die ich mir strukturell anschauen kann. Also ich bin ja jetzt auch in München die Vorsitzende vom ältesten und größten Frauenverband, der Stadtbund Münchner Frauenverbände. Und ja, aus der Perspektive heraus gucke ich dann schon, wie machen das andere Kommunen.
Okay. Ja, du hast ja gerade erwähnt, dass du Vorsitzende des Frauenbundes bist. Das heißt, das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit noch dazu zu dem, was du uns alles heute schon berichtet hast. Was ist dieser Frauenbund? Wie kommst du dazu? Und ja.
Also, ja, ich bin jetzt frisch gewählte Vorsitzende vom Stadtbund Münchner Frauenverbände. Das ist ein ganz besonderer Dachverband. Der wurde vor 110 Jahren gegründet in München und hat ja auch damit schon zwei Weltkriege überstanden, den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und ein Grund und eine Motivation für die Gründung des Stadtbundes, also damals hieß das, glaube ich, Stadtbund Münchner Frauenvereine 1914, ein Grund war, dass unterschiedlichste Frauen, Vereine, Verbände, Organisationen, sei es aus Kunst, Politik, Gewerkschaften, was es halt gibt, dass diese unterschiedlichen Vereine sich zusammenschließen, sich gegenseitig beraten, durch, ich sag mal, durch einen Zusammenschluss die einzelnen Frauenforderungen gesammelt werden und mit einer viel stärkeren Kraft gemeinsam an die und größerem Nachdruck auch gemeinsam an die Kommunalpolitik oder an die Politik herangetragen werden. Jetzt ist es ja auch so, dass 1914 die Frauenrechte auch in Deutschland anders waren als heute. Ja.
Ja.
Und das war so die Idee des der Gründung des Stadtbundes. Ja, also das, ich sag mal, so die Zersplitterung der verschiedenen Kräfte geeint werden, ja, und eine Zersplitterung quasi gebündelt wird und nicht mehr zersplittert ist. Das vielleicht kann man sich das auch ein bisschen besser so vorstellen. Und mittlerweile haben wir 70 Mitgliedsverbände, also auch die demokratischen Parteien, die GB, Ärztinnenbund, Journalistinnenbund, Frauenvereine hier in München. Und da bin ich jetzt seit Sommer frisch gewählt mit einem coolen Vorstand. Und ist für mich auch eine große Ehre, dass ich das als Vorsitzende machen darf. Bin ich sehr dankbar. Und das ist ein Ehrenamt. Wir machen das, also es geht nicht ums Geld. Ich merke aber, dass das Thema total gut zu mir passt. Wir haben ja einfach verschiedene politische Themen, die uns alle irgendwie beschäftigen. Also gerade wenn wir gucken, wie die Wahlen ausgehen in Deutschland und immer mehr, ich sag mal, die Ränder gewinnen immer mehr an Macht. Ja, das heißt, gerade rechts außen, um das mal zu benennen, aber diese Stärkung der Ränder in der Politik und so ein Stück weit, ja, also gibt es ja aber auch noch mehr in unserer Gesellschaft als Ränder. Ne? Das ist eine Zivilgesellschaft, ja, und die, manche nennen das eine demokratische Mitte, ja. Und für mich ist das in dieser heutigen Zeit schon eine große Ehre, dass ich den Vorsitz von so einem Traditionsverband und altehrwürdigen Verband haben darf, weil da schließt sich tatsächlich der Kreis zu meiner Geburt im Iran und auch zu den Erfahrungen, die unter anderem meine Mutter gemacht hat. Weil wir kommen ja selbst aus einem terroristischen Staat, ja, und gibt es keine Frauenrechte. Also es gibt auch gar keine Menschenrechte, aber auch keine Frauenrechte. Also diese Entrechtung von Menschen ist legalisiert, ja. Und das ist ja das, wovor wir uns in Acht nehmen müssen, auch in Europa. So, wenn extremistische Parteien immer mehr an Macht gewinnen, in Parlamenten sitzen und durch die Veränderung von Gesetzmäßigkeiten zu einer Entrechtung führen, durch zum Beispiel Zäsuren von Presse und so weiter. Und vielleicht passt da einfach auch, wenn man sagt, die Demokratie misst sich an den Frauenrechten und an den Rechten von Minderheiten immer. Und die sind schon sehr gefährdet aktuell. Genau, das ist auch, also ich habe da richtig Lust drauf, es ist aber auch recht viel Arbeit.
Was noch on top kommt zu dem, was du eh schon leistest, ist denn das dann so, kannst du da eine Gewichtung sagen? Also wie viel das noch von deiner Freizeit, ist die gesamte Freizeit da jetzt mit Ehrenamt voll in Anführungszeichen oder wie kann ich mir das vorstellen, diesen Umfang?
Also ich habe für mich jetzt entschieden, dass ich auf Teilzeit gehe. Das kann ich mir jetzt auch leisten. Ja, was aber schon natürlich ist, das kann sich nicht jede leisten, auf Teilzeit zu gehen. Mir ist mein Ehrenamt auch so viel wert. Aber ich stecke schon 10 Stunden die Woche da rein, nur in den Stadtbund Münchner Frauenverbände. Klar, es gibt auch mal Wochen, die weniger sind, aber es ist schon ein Job, ja. Und Aber ich bin da sehr motiviert. Mhm. Ja, also, und es ist auch was, eine politische Aufgabe, weil es schon für mich was Besonderes ist. Seit 110 Jahren gibt es diesen Verband. Der wurde unter anderem auch von jüdischen Frauenvereinen, jüdischen Frauen mitgegründet. Jetzt eine meiner Stellvertretungen ist auch eine Jüdin. Das war mir ganz wichtig, dieses Signal zu setzen aufgrund der politischen Lage. Wir haben, also gerade auch der Iran, Erzfeind Israels. Und also ja, das ist so ein Herzensthema der Stadtbund Münchner Frauenverbände. Ich bin mal gespannt, wir haben viel zu tun. Aber es geht natürlich auch darum, so einen Verband, ja, was ist notwendig, damit er noch mindestens weitere 100 Jahre erfolgreich ist. Genau. Und im Stadtbund sind auch viele echt engagierte Frauen, die sich schon seit Jahrzehnten engagieren. Ne? Die sind dann älter als meine Mutter teilweise. Ne? Also da lerne ich auch viel. Aber ich merke jetzt schon, also es ist, man kann jetzt nicht sagen, Frauenrechte ist eine Sache, das ist für alle klar. Und auch der Feminismus, es sind einfach auch da natürlich viele unterschiedliche Themen. Ja, also wer ist der Stadtbund Münchner Frauenverbände in Zukunft? Welche Frauen gehören da auch dazu? Ne? Wenn man sagt, gehören da auch Transfrauen dazu und so weiter. Das sind alles Debatten, die auf uns zukommen. Ja, und wie positionieren wir uns auch zu den unterschiedlichsten Themen? Also ich denke gerade, was ich sehr an dieser Arbeit schätze, die passt gut zu meiner Person, weil ich auch sehr vielfältig bin. Also mich interessiert ja auch so vieles. Ne? Also dieses ganze Thema mit dem Iran kam jetzt mehr so on top, aber wir hatten jetzt eine Veranstaltung Frauen und KI mit einem Tochterunternehmen der Landeshauptstadt München, Digital at M, war echt gut besucht. Und das ist so, ich habe jetzt gar nicht den Anspruch, oder andersrum, mir ist bei Veranstaltungen immer wichtig, dass Menschen aufgeklärt werden, dass sie rausgehen und ein bisschen mehr Wissen haben. Ja,
ja.
Und da gibt es einige Themen, die ich im nächsten Jahr angehen will. Also auch nochmal Frauen, also finanzielle Bildung ist mir ganz wichtig, weil Unabhängigkeit steht und fällt mit dem Geld. Ne? Also egal, wo man herkommt, ne? Also ohne Moos nichts los. Ist schwierig. Ja, also man kann sich nicht aus Strukturen befreien, wenn man kein Geld dafür hat. Und das ist auch ein Thema, also Frauen sind ja strukturell auch einfach immer noch benachteiligt, ne? Sei es weniger Gehalt und so weiter. Genau.
Wow, okay, da gibt's dann auch nochmal so der Vielfalt, dass es eine eigene Podcast-Folge
da können wir mal im Jahr nochmal schauen.
Ich wollte gerade sagen, das füllen wird. Wir gehen dann einfach an diese Thematik nochmal intensiver dran, wenn du da auch ein bisschen länger schon noch in den Vorsitz dabei bist. Was mich jetzt so interessieren würde, es fielen ja Wörter wie Frauenrechte und Feministinnen. Würdest du dich denn selber so bezeichnen? Also ich finde, Feministin kann ja durchaus so ein bisschen negativ geprägtes Wort leider Gottes sein. Wie siehst du dich da selber? Oder bist du Frauenrechtlerin oder bist du einfach, was bist du denn? Gibt's ein Wort für dich?
Also mir geht's, ich glaube, bei allem, was ich tue, geht's um Gerechtigkeit. Großes Wort, aber es geht um, also Gerechtigkeit auch im Sinne von gerechte Teilhabe für Menschen schaffen, die das nicht von Haus aus haben, weil sie einfach anderen Lebensverhältnissen aufgewachsen sind. Und ich weiß nicht, welches Wort jetzt zu mir passt, aber ich kann einfach sagen, dass Gerechtigkeit mein Motor für alles ist. Und das passt auch zum Feminismus. Also es ist tatsächlich so, ich weiß, dass dieses Wort einige triggert, um sofort zu schimpfen. Und ich selbst habe jetzt das noch so gar nicht erlebt. Also man muss ja sagen, ich bin jetzt keine Expertin für Feminismus. Ich kann das jetzt wissenschaftlich nicht erklären. Ich muss auch nicht für alles Expertin sein, aber es gibt ja verschiedene Feminismen, verschiedene Theorien, verschiedene Bewegungen, die widersprechen sich auch teilweise. Aber so wie ich es für mich auslege, ist der Kern des Feminismus immer, dass es um die Gleichstellung geht aller Menschen und gegen die Diskriminierung von Frauen, aber wirklich die Gleichstellung von allen Menschen. Und dazu gehört eben auch, dass viel Macht noch in den Händen von Männern liegt. Ne? Und das hat viel auch mit dem Zugang zu Geld zu tun, aber auch Macht über Personen in Chefetagen. Ja? oder über wen wird denn berichtet? Ja, also bei dem KI-Thema habe ich gelernt, ich habe mir die Namen nicht gemerkt, aber dass es echt Frauen in der Geschichte der KI gab, die da hier maßgeblich gewirkt haben, ja, und die Namen sind gar nicht bekannt. Mhm. Oder auch in der Wissenschaft, ne? Also Geschichtsbüchern und so weiter, da werden ja Frauennamen deutlich weniger genannt, die Einfluss hatten und gewirkt haben als Männernamen. Ne? Also über wen wird berichtet, ja. Über wessen Erfolge. Ja. Und also mir geht's jetzt nicht darum, Männer durch Frauen zu ersetzen, ja, sondern dass es eine gerechte Verteilung von Macht gibt und Macht auf vielen Ebenen, ne? Also auch im Job oder auch in der Gesundheit, ja. Also wenn man sich die Gendermedizin oder Forschung an Medikamenten anschaut, ja, ist noch vieles aus unterschiedlichsten Gründen werden gewisse Medikamente eher am Männerkörper getestet. Ne?
Okay.
Wenn ich jetzt irgendwie Schmerzmittel nehme als Frau, die an Männer getestet sind, jetzt als Beispiel, na klar, wirkt das bei mir nicht so.
Mhm.
Ne? Und was mir halt natürlich auch schon, also es gibt einen sogenannten intersektionalen Feminismus, ohne jetzt da total in die Definition einzugehen. Aber es gibt ja eben auch Frauen, die, da bin ich Frau, dann bin ich vielleicht auch noch Migrantin, habe eine chronische Erkrankung oder Behinderung und bin aufgrund verschiedener Merkmale auch mehrfachen Diskriminierung ausgesetzt, ja. Und das ist auch etwas, das sehen wir ja, wenn man mal so drüber nachdenkt, auch immer häufiger, ne? Also, oder was heißt, man sieht es immer häufiger, das gab es schon immer, nur jetzt
beschäftigt. Jetzt ist es sichtbarer, ja.
Genau. Ich glaube schon, dass ich so gesehen eine ich bin eine Feministin. Genau.
Ja, ich fand deine Definition oder deinen Antrieb oder das, was du ja deinen Motor nennst, einfach jetzt sehr, sehr wertvoll, um auch mal so ein bisschen aufzuräumen, eben für Menschen, die vielleicht da so ein Pauschal-Label draufkleben und eben da so eine eigene Vorstellung von haben, die gar nicht zutrifft.
Ja, ja, und ich denke auch, also jetzt, ich bin jetzt Anfang 40 und habe keine Kinder bekommen aus gesundheitlichen Gründen. Ich habe halt selbst zwei Autoimmunerkrankung, auch eine Behinderung dadurch. Ne? Man sieht es mir jetzt so nicht an. Ne?
Aber, gar nicht.
Und ich bin damit gar nicht alleine. Ne? Der Frauenkörper ist eben auch von der Natur nicht nur beglückt, sondern auch bestraft. Ja? Also wir Frauen haben auch ab einem gewissen Alter ja auch hormonell und aus anderen Gründen mit Themen zu tun, die Männer nicht haben. Und das schränkt uns in unserer Arbeit ein und so weiter und so fort. Ne? Das sind jetzt auch Themen, wenn man nur spricht, man spricht halt nicht so gerne drüber. Klar, wer sagt das schon? Ne? Wer sagt schon offen, ich bin jetzt in den Wechseljahren? Und deshalb, tut mir leid, ja, habe ich gerade, läuft es halt gerade nicht so. Und das ist halt schon, wenn man das, man aber sagt, das trifft dann Frauen in einer gewissen Altersklasse, wo sie eigentlich extrem, also vielleicht schon viel Berufserfahrung haben, eigentlich jetzt da in der Position sind, auch in der Chefetage aufzusteigen, aber dann in die Wechseljahre kommen. Jetzt ein bisschen plakativ gesagt, was heißt das eigentlich, ja, auch für unsere Arbeitswelt? Das sind auch Themen, die mich beschäftigen, ja.
Ja, wow, so, so vielfältig, also.
Ja, wir sind halt vielfältige Menschen. Ne? Es gibt auch viele Themen.
Ja, absolut, absolut. Jetzt ist es ja aber gar nicht mal dein Ei, also das ist nicht dein einziges Ehrenamt. Ne?
Das, nee.
Also diese 10 Stunden Frauenverband, die reichen dir noch gar nicht. Du bist noch weiter aktiv. Magst du da auch noch berichten?
Ja, also ich bin tatsächlich damals, als der Syrienkrieg war, in die SPD eingetreten und ich meine, ich kam ja auch aus Rheinland-Pfalz, Manu Dreyer, ja. Also die hatte mich ja übrigens auch während meiner Abi-Zeit total geprägt, ja. Ich fand die schon immer cool und so. Auch echt gut ab mit so einer schweren Erkrankung, so einen Job zu machen, so viele Jahrzehnte. Und ja, 2013 bin ich der SPD beigetreten. War aber der Anlass tatsächlich der Krieg in Syrien und die Flüchtlinge und war viele Jahre einfach Mitglied, ne, um so einfach zu unterstützen und bin tatsächlich in der letzten Kommunalwahl 2020, also hier war die Kommunalwahl ist alle 6 Jahre in München, 2020, dann die nächste 2026, dann bin ich halt gefragt worden, ja, willst du den Bezirksausschuss,
okay,
für die Stadtteilpolitik,
ja,
ne? Wir haben einmal den Stadtrat für die ganze Stadt und dann für die Stadtteile, einen Bezirksausschuss,
okay,
ob ich da auf die Liste will. Und
Ja.
ja, habe ich mal gemacht und war tatsächlich auch bis Anfang des Jahres im Bezirksausschuss, weil ich so viele Stimmen bekommen habe, dass ich vorgehäufelt wurde. Und bin darüber dann auch Beauftragte für Menschen mit Behinderungen im Stadtteil, habe aber mein Mandat selbst aufgegeben, weil ich das nicht mehr geschafft habe. Also da habe ich auch gemerkt, ist auch nicht so mein Thema. Diese Stadtteilpolitik ist total wichtig. Ich habe das aber immerhin auch ein paar Jahre gemacht. Und als ich angefangen habe, mich halt so mit den Frauenthemen zu beschäftigen, bin ich halt gefragt worden, ob ich für die Arbeitsgruppe der SPD Frauen München als Vorsitzende kandidiere. Das habe ich dann
also
Vorsitzende.
Da bist du auch Vorsitzende.
Ja, genau.
Ja.
Der ist
oh, ja.
Frauen München. Aber das ist nur für 2 Jahre. Und das war letztes
okay.
Jahr. Da war ich noch, das ist auch noch nicht vom Stadtbund. Und
okay.
Die SPD-Frauen hießen, ich glaube, bis Ende letzten Jahres, Oktober 23, glaube ich, war das ASF, also Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen. Jetzt heißt es die bundesweit SPD-Frauen. Also die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen ist die Frauenorganisation der SPD. Also wie so eine Arbeitsgruppe innerhalb der Partei. Es ist keine eigene Partei. Und ja, finde, also ich meine, das ist so auf kommunaler Ebene. Ich habe da auch einen sehr jungen Vorstand. Die wollen auch alle was. Also für mich ist das schon auch spannend, dass ich dieses Amt jetzt habe und auch Einblicke in die Parteiarbeit bekomme. Und unterstützt halt die Genossinnen, die Mandate wollen und auch so ein bisschen, also was mir da am Herzen liegt, ist also gerade auf in München zu gucken, Mensch, wo haben wir da auch tolle SPD-Frauen, die man auch präsentieren kann.
Okay.
Genau.
Wahnsinn. Aber ich, und was ist da die Gewichtung für dich? Also wenn du jetzt vorhin so diese 10 Stunden pro Woche genannt hast, was würdest du da sagen?
Also da haben wir halt, ja, das ist nicht so aufwendig wie der Stadtbund. Das ist auch beim Stadtbund habe ich ja eine Förderung durch die Landeshauptstadt München. Da geht es auch um Gelder und so weiter. Da muss ich die Satzung angehen und so weiter. Das ist nochmal unsere Baustelle. Bei den SPD-Frauen, wir hatten jetzt im Weltfrauenmonat so eine stadtweite Verteilaktion. Das war natürlich schon Arbeit, das zu organisieren im Team. Und wir haben so verschiedene, ich sag mal, wie Projekte, so Veranstaltungen. Und jetzt eine Veranstaltung, Besuch zur sicheren Wiesen. Das ist, also hier ist ja Oktoberfest, nennt man Wiesen. So ein Safe Space gibt es da für Mädchen, die ihr Handy verlieren oder blöd angemacht werden. Wir haben halt diesen Safe Space besucht, da war ich jetzt gar nicht dabei. Das hat eine Genossin in die Hand genommen. Das verteilt sich eigentlich ganz gut.
Okay.
Weil ich jetzt auch selbst kein Mandat anstrebe. Ne? Bei uns ist halt bald Kommunalwahl. Und wenn ich jetzt sage, Mensch, ich will unbedingt in den Stadtrat, würde ich da natürlich sehr viel Energie, also deutlich mehr Energie reinstecken. Aber ich strebe jetzt kein Mandat an innerhalb
okay.
der SPD.
Okay. Ja.
Und wäre dann auch nicht mit dem Stadtbund zu vereinen,
ja.
muss ich sagen.
Ja.
Also das passt dann nicht. Das ist halt mal mehr, mal weniger Arbeit. Kann ich jetzt gar nicht so eine Stundenzahl nennen.
Also würdest du jetzt sagen, dass jetzt eben die vergangenen Wahlen zum Beispiel in Thüringen und Sachsen gar nicht so deine Arbeit bei den SPD-Frauen betrifft oder schon? Weil du ja sagst, du bist jetzt auch für den Bereich Menschen mit Behinderung zuständig. Das ist ja durchaus dann auch eine gefährdete Gruppe, wenn man da so Aussagen betrachtet. Wie siehst du da für dich den politischen Auftrag, den du durch dieses Ehrenamt verfolgen kannst?
Ja, also da sehe ich meinen politischen Auftrag im Stadtbund und bei den SPD-Frauen. Ne? Also das ist natürlich... Wenn wir sagen, Demokratie misst sich an den Frauenrechten, dann heißt das aus meiner Sicht für alle Parteien, die sich demokratisch nennen und für alle Verbände und Vereine, die sich für Frauenrechte einsetzen, dass wir da überlegen müssen. Ich meine, da wird schon auch viel gemacht, aber es ist halt, ich bin da immer so ein bisschen, also als Stadtbund sage ich ganz klar, da möchte ich tatsächlich auch so eine Reihe nächstes Jahr durchführen. Was sind Extremismen? Ne? Also wo sind da die Gefahren auch? Wie so eine Aufklärungsreihe, um die Leute aufzuklären, zu sensibilisieren und damit sie ihr Kreuz an der richtigen Stelle machen, die Frauen. Ja. Und als SPD sehe ich das natürlich so, dann muss man dagegen halten.
Ja.
Ne? Und ganz klar sagen, das geht nicht. Und Wir haben die besseren Lösungen.
Mhm.
Ja. Die Wahlen in Ostdeutschland, ja, fand ich klar schlimm, aber auch nicht überraschend. Also ich habe jetzt nicht gedacht, oh Gott, die Welt geht unter, muss ich ehrlich gesagt sagen. So, okay, das ist jetzt so und wir haben jetzt in einem Jahr Bundestagswahl. Und da bin ich natürlich schon gespannt, wie in anderen Bundesländern und Kommunen abgestimmt wird. Mal gucken. Aber es ist dann auch, ich weiß nicht, ich habe da kein Rezept oder eine Empfehlung. Aber ich glaube so schon, dass es wichtig ist, aus meiner Erfahrung als Mensch, als Beraterin, als Therapeutin, als alles, was ich gemacht habe, ist, es ist schon wichtig, mit allen im Gespräch zu sein. Also auch vielleicht mit Menschen, deren Hintergrund ich falsch finde. Weil ein Gespräch sein und verstehen heißt ja nicht, dass ich Verständnis für mein Gegenüber habe. Also vielleicht eine Situation, es gibt ja jeden Sonntag bei uns diesen Run for their Lives für die Geiseln, die von der Hamas entführt worden sind. Und manchmal laufe ich da mit. Und da gab es so eine Situation, wir sind da in der Innenstadt gestartet, am Stachus, das ist hier zentral. Da waren halt auch ein paar junge Männer oder Jungs, irgendwas zwischen 15 und 20, ja. Und die waren halt, fanden das, waren halt offensichtlich von der anderen Seite, ne, also gegen, fanden das schwierig, was da passiert, dass da Menschen für die Geiseln auf die Straße gehen. Und mich hatte dann so ein Junge, also der war wirklich keine 16, ja, der hatte mich dann angesprochen und hat gesagt, ihr ist der Westen, ihr seid an allem schuld, ja. Dann habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, ja, sehe ich aus wie der Westen, ja. Dann sagt er, ja, nein, das war für mich ein interessanter Moment. Sagt er, ja, ihr der Westen seid an allem schuld. Dann habe ich ihm gesagt, du, hör mal, ich bin hier in der Unterkunft erstmal aufgewachsen, ja. Also frag mich doch erstmal, wer ich bin, bevor du hier mir irgendwelches Zeug an den Kopf wirfst, ja. Und dann hat er so geschaut, weil er hatte auch, wie ich, einen Migrationshintergrund, hat man ja schon gesehen, wahrscheinlich auch aus dem das muslimischen Land wie ich. Und dann habe ich ihn, weil der war auch so jung, ne? Und dann habe ich ihm gesagt, gell, du regst dich auf, weil das alles so ungerecht ist. Und dann hat er gesagt, ja, es ist ungerecht. Und ich sage, das verstehe ich. Also es ist auch so, ich kann vieles total gut verstehen, ja, dass Menschen dümmste Behauptungen auch aufstellen, weil sie das Leben als ungerecht empfinden, ja. Aber da wird, glaube ich, die Herausforderung sein, zu lernen, Menschen zu reden, die so eine politisch ganz andere Haltung haben. Das erlebe ich schon, ja, im Extremismusbereich, dass ich mit Menschen reden muss, die wirklich Terrorist oder Terror verherrlichen. Und wenn man dann mal zuhört, merkt man, okay, da ist auch ein Gegenüber, dessen Menschlichsein ich auch anerkenne. Ja. Ja, da können wir noch, müssen wir schauen, aber ich, wie gesagt, mir gehen da eher gerade viele Gedanken durch den Kopf und Beobachtungen. So, finde es auch schwierig zu sagen, ja, wir machen jetzt das und das und dann wird alles
Ja,
anders.
verstehe ich total.
Ja, genau. Ja, und das ist halt so, glaube ich. Also ich glaube, dass ich meine Zeit hier vor allem mit den Themen insgesamt meine Zeit hier so nutze, weil auch für meine Eltern war das ja nicht möglich im Iran. Ne? Ich mache ja quasi das, was sie dort gerne gemacht hätten. Ich würde Themen einsetzen.
Hut ab. Also ich kann es nicht anders sagen.
Ja,
Hut ab.
danke.
Ich finde es Wahnsinn, was du leistest. Und auch wenn du jetzt vorhin das so gesagt hast, ich bin ja eine von vielen, aber ich rede ja nur mal mit dir. Deswegen kann ich dir meine allerhöchste Anerkennung zukommen lassen und bin dankbar, dass es Menschen wie dich gibt. Ja, wirklich.
Danke. Mir hat es jetzt
Ja.
aber auch Spaß gemacht, dass du so viel Interesse hattest.
Ja, und das ist ja auch, es trägt, sowas trägt ja jetzt auch zur Aufklärung bei. Weil ich meine, ich muss sagen, es waren schon einige Aspekte dabei, die mir jetzt auch nicht so bewusst waren, weil ich mich einfach vielleicht gar nicht damit beschäftigt habe, weil es bisher gar nicht in meiner Blase, in der ich mich ja irgendwie auch befinde, wie jeder Mensch sich in seiner Blase befindet, betroffen hat, ja. Und ich danke dir auch für alle Worte, die du heute an mich und an die HörerInnen gerichtet hast, dass du, ja, du hast schon viel dazu beigetragen, einfach auch mal über vieles aufzuklären. Und das finde ich großartig. Ich finde das richtig großartig. Hast du noch so eine Abschlussmessage, die du jetzt nochmal ans Ende unseres Gespräches setzen möchtest? Oder sagen wir einfach, Tschüssikowski, gibt's da noch?
Ja, das setzt mich jetzt unter Druck, ne?
Ja, schön nochmal hier mit.
Nochmal hier schnell die Prüfung. Meine Message ist, glaube ich, sich selbst so den Druck zu nehmen, weil ich finde schon, wir sind so echt, es gibt so viele Informationen und hat so ständig das Gefühl, überall Schreckensnachrichten und weiß jetzt gar nicht mehr, irgendwo bei jetzt so eine, wenn jetzt die Bundestagswahl wäre, irgend so eine Prognose, ne? Da hatte ich dann gesehen, boah, die AfD bei 17% und ich finde, wir dürfen als Mensch auch uns einfach um sich selbst kümmern und sagen, ich möchte ein gutes Leben und aus dem Gefühl der Stärke heraus dann sich für die Gesellschaft zu engagieren. Das ist doch viel leichter.
Gute Worte.
Ja, aber jetzt ist auch gut, gell?
Ja, also du hörst dieses Gespräch ja frühestens am Donnerstag oder wann immer du dir die Zeit nimmst, unser Interview hier zu verfolgen. Wir haben es auf einen Sonntagabend zu später Stunde aufgenommen, weil es gar nicht mal so einfach war, auch aufgrund deiner ganzen Tätigkeiten überhaupt einen Zeitslot zu finden. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit, für deine Expertise, für alles, was du erzählt hast. Ich wünsche dir für deinen Weg oder für deine Wege alles erdenklich Gute und ganz viel Kraft und Energie. Ich denke, das ist das, was du auch viel brauchen kannst, um da ja motiviert weiter voranzuschreiten.
Vielen Dank und wir treffen uns in Mainz.
Absolut, auf einen Schobbe. Ja, liebe Leute, das war mein Gespräch mit Mariam. Ich fand es super spannend. Das ist tatsächlich ein Bereich, der bisher nicht so intensiv in meinem Leben war. Politisches Engagement. Ja, halte ich mich auch tatsächlich ja immer zurück. Ich poste ja immer mal wieder einen Beitrag, den ich sehr wichtig empfinde und so weiter. Aber ich finde es großartig, wenn es Menschen gibt, die sich so aktiv engagieren und mit so viel Herzblut. Also ich fand, da steckte ja in den ganzen Erzählungen so viel Herzblut. Und das bewundere ich und da habe ich höchste Anerkennung für. Wenn du noch mehr zu den genannten Themen wissen möchtest, ich werde das auf jeden Fall in meinen Shownotes verlinken und auch ja, den Instagram-Account mit einem Link versehen, dass du die Arbeit von Mariam verfolgen kannst und wünsche dir natürlich jetzt einfach alles Liebe und Gute und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Deine Vera von Nebenan kennste, deinem Podcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag.